andere Wahrheit. Zwischen Vernunft und Verschwörung. Ein OVB-Podcast mit Patricia Huber.
Ein kurzer Hinweis noch vorab. In dieser Folge folgt ein Erlebnisbericht vom Glücksbringer-Kongress und das Gesagte darin spiegelt lediglich die Meinungen und Erlebnisse der Reporter wider. Und jetzt viel Spaß bei der zweiten Folge von Die andere Wahrheit zwischen Vernunft und Verschwörung.
Hier sind alle unsere Sorgen drin, alle Probleme, alle Herausforderungen und bei drei lassen wir los. 1, 2, 3. Herzlich willkommen beim Glücksbringer-Kongress.
Und damit auch willkommen zur zweiten Folge, die andere Wahrheit zwischen Vernunft und Verschwörung. Wie man jetzt aus der Aufnahme zu Beginn wahrscheinlich schon raushören konnte, wir waren beim Glücksbringer-Kongress. Und mit mir meine ich mich, Patricia Huber, und meinen Kollegen Michael Weiser. Hallo Michael, schön, dass du da bist und auch, dass du mit mir beim Kongress warst. Wir waren da also am Samstagmorgen im Kurhaus. Was war denn dein erster Eindruck von der Veranstaltung?
Was mir aufgefallen ist, wir hatten eine ziemlich geschlossene Altersgruppe, möchte ich jetzt mal sagen. Das waren Leute zwischen 40 und 60 Jahren, offensichtlich alle relativ wohl situiert. Man muss sich natürlich auch die Eintrittskarten mal leisten können. Das ist ja deutlich über 100 Euro. Ich glaube, da gab es sogar Karten, die für 800 Euro zu haben waren. Und wie sich dann beim einen oder anderen Gespräch später auch herausgestellt hat, waren viele von diesen Besuchern ja nicht das erste Mal da. Die hatten zuvor schon mit Thomas Eglinski irgendwo Bekanntschaft geschlossen, waren auf so einem Kongress gewesen. Also es sind schon Leute, die sich leisten können. Ich würde mal sagen, sehr boomerlastig. Man hat nicht allzu viele junge Leute gesehen. Das war mein erster Eindruck.
Dann haben wir uns ja auch gleich ins Geschehen gestürzt und uns den ersten Vortrag angehört. Der war von Arthur Trenkle. Der beschreibt sich auf seiner Website als Redner, Autor und Unternehmer mit einer Leidenschaft für Wissen und Innovation. Bei ihm geht es laut eigenen Angaben um Gesundheit, Energie und Wohlbefinden. Wie hast du denn seinen Vortrag erlebt?
Puh, ich habe etwas gehört, was, glaube ich, für sehr viele von diesen leicht erbost wirkenden Menschen auf der Bühne dort gilt. Und zwar, dass offensichtlich Corona ein Auslöser für eine gewisse Entwicklung gewesen ist. Wir haben gleich zu Beginn seines Vortrages eine Geschichte von ihm gehört. Ich glaube, da ging es darum, dass er nicht mitfliegen durfte, weil er sich geweigert hat, eine Maske aufzusetzen. Und Arthur Trenkle kann sich, während er eine solche Geschichte zum Besten gibt, des Beifalls seines Publikums sicher sein. Es ist also so ein einigendes Band, dass man die Impfung am besten verweigert, dass man Bill Gates für einen Großverschwörer hält, dass man die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, für eine diktatorische Macht ansieht. Also diese Skepsis gegenüber den Corona-Maßnahmen hat viele Leute in eine gewisse Entwicklung, auf ein gewisses Gleis gesetzt. Das haben wir bei Arthur Trenkle auch gesehen. Offenbar war das bei ihm so, sonst hätte die Geschichte ja nicht am Anfang seines Vortrages gesetzt. Der Rest würde ich sagen, boah, ein Raunen von besonderen Entdeckungen, von Forschungen, die vor uns geheim gehalten werden, von geheimnisvollen Mächten. Die Behauptung, dass ausgerechnet in Russland frei geforscht werden kann. Ich hätte am liebsten gefragt, war das zu Zeiten Stalins so, war das zu Zeiten Lenins so oder jetzt unter Putin? Dann aber auch immer wieder das Feilbieten von Geräten, von teuren Geräten. Es geht darum, dass man Wasser mit Frequenzen aufladen kann, die angeblich irgendwelchen universellen Frequenzen entsprechen. So genau habe ich das auch nicht verstanden. Und damit verbunden ein nicht offen ausgesprochenes Heilungsversprechen. Wie hast du das mitbekommen?
Ja, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass viele Produkte immer wieder angeboten wurden. Die wurden dann in dem Vortrag geschickt integriert. Zum Beispiel das Wasser aus der Poseidon-Apotheke, welches man mit Radiowellen aufladen könne. Das konnte man ja da vor Ort auch erwerben, dieses Wasser. Er hat ja auch immer ganz klar gesagt, er macht keine Heilaussage. Einmal hat er gesagt, nicht, dass dann jemand kommt und mich wieder anschwärzen will. Er hat dann noch nachgeschoben, diese Personen sind ja sowieso nicht hier. Also da merkt man auch wieder, dass er hat dieses Publikum und er weiß, welche Personen im Publikum sitzen.
Ja, es geht um wir und die anderen. Es geht, wie man die anderen jetzt nennt, da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Das hat sich auch während einiger Vorträge dann herausgestellt, dieser Eindruck. Wir, das sind die Aufgeklärten. Wir verfügen über besondere Einblicke, haben besondere Erkenntnisse gesammelt, die verbinden uns. Die anderen, das ist Mainstream, das ist System, das sind die Schlafschafe. Es gibt allerlei Ausdrücke, die dann verwendet waren. Aber ganz klar ist, es gibt uns und die anderen. Und ich glaube, da ist auch nicht besonders viel Kontakt gewünscht.
Man hat ja auch irgendwie immer wieder so ein Einheitsgefühl geschaffen, in dem wir sind die, die das alles verstehen, wir sind die, die den Durchblick haben, wir sind nicht die, die sich blenden lassen von irgendwas. Es war schon so ein Bild, das sich da immer ergab, dass man da auch so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt in dem ganzen Raum.
Hast du dich eigentlich schon mal erkundigt, was diese elektronischen Geräte, die der Herr Trenkle da anbietet, eigentlich kosten?
Ja, die sind durchaus teuer. Ich habe mir einen Prospekt eingesteckt. Da waren es also mehrere hundert Euro, die man da wirklich für diese Geräte ausgeben kann. Der Tesla-Oszillator, das Hauptgerät, glaube ich, war das, was da verkauft wird. Da stand nicht mal ein Preis dabei. Du hast ihn ja auch getestet. Wie ging es dir denn damit?
Ich kam mir ein bisschen blöd vor. Also ich habe mir irgendwas, was wie eine Mischung aus, irgendwie wie eine Stabantenne mit Griff aussah, sollte ich mir mal ans Ohr halten. Angeblich würde ich dann eine Wärme spüren, die durch meinen Körper fließt. Ja, das Ding wurde tatsächlich ein bisschen warm. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob das durch irgendeine Art von Frequenz oder Spannung passiert ist oder durch meine eigene Körperwärme. Jedenfalls kostet das Ding ein Heidengeld, was es genau kann. Es soll Schmerzen vertreiben können. Ich glaube, dass das von wissenschaftlicher Seite zumindest stark angezweifelt wird.
Ich habe auch nochmal nachgeschaut, wie denn der Tesla-Oszillator beschrieben wird auf der Website. Da heißt es, der Tesla-Oszillator aus Russland hat eine Handsonde, das ist dieses Ding, was du dir dann ans Ohr gehalten hast, welche auch Antenne genannt wird. Diese Handsonde dient dazu, das Wasser zu informieren bzw. zu strukturieren und zu energetisieren. Das energetisierte Wasser wird dann unserem Körper zugeführt. Durch die Energiefelder wird der Körper aktiviert. Die Selbstheilungskräfte werden angesprochen. Dies alles ohne Nebenwirkungen.
Ja, und schon ist alles gut. Das ist ja auch so ein Ding. Wir haben überall auf der Welt und auch wahrscheinlich in unserem Körper sehr komplizierte Gemengelagen. Es ist alles nicht so einfach, wie wir gerade feststellen. Was uns hier beim Glücksbringer-Kongress so angeboten wird, sind ja einfache Lösungen für höchst komplizierte Fragen. So auch hier. Das ist vielleicht der Tenor dieser Veranstaltung. Das ist mir auch aufgefallen. Es sind sehr vielfältige Leute da mit sehr vielfältigen Meinungen. Die Vortragsthemen sind auch einigermaßen unterschiedlich. Was ist der gemeinsame Nenner? Ja, wir haben komplizierte Fragen und finden einfache Antworten darauf. Können wir später auch beim Beispiel Russland vielleicht uns nochmal genauer anschauen. Aber hier sieht man es ja auch. Dann gibst du halt ein paar hundert oder ein paar tausend Euro aus und schon ist für die meisten Krankheiten deines Körpers eine Antwort gefunden. Und dann haben wir ja dann später auch bei der Abwehr von Strahlen entdeckt. Da gibt es ja auch ganz einfache Sachen, die man für teuer Geld erstehen kann. Das ist so eine romantische Idee, die blaue Blume, die den Riss heilt, der durch die Welt geht. Das ist hier halt eine Stabantenne mit Griff dran.
Ja, wir haben es uns ja dann auch nochmal angeschaut. Wir haben uns ja mehr oder weniger beraten lassen zu quasi Technik zum gesund bleiben und gesund werden. Da in dem Foyer gab es ja die unterschiedlichsten Angebote. Man konnte einiges einkaufen, unter anderem auch Sticker quasi. Mhm. Ist vielleicht jetzt so einfach gesagt, wenn ich es nur Sticker nenne, die den Elektrosmog vom Handy abhalten sollen.
Ja, das waren diese Metallplättchen in Kreditkartengröße, würde ich mal sagen. Wie das genau funktionieren soll, ist mir nicht ganz klar geworden. Also laut Behauptung des Verkäufers ist da mit Laser über 270 Stunden, habe ich das richtig gehört, irgendwie eine Frequenz drauf graviert worden, die in der Lage sein soll, gefährliche Handystrahlung abzuwehren, beziehungsweise das Abhören des Handys unmöglich zu machen.
Aber nur, wenn man zwei Sticker drauf hat oder zwei Plättchen auf dem Handy hat.
Ja, genau. Und wahrscheinlich noch eins in der Hosentasche gegen andere Strahlungen. Ich habe keine Ahnung, wozu das Ding gut sein soll. Ich stand ebenso fassungs- und verständnislos vor kleinen gläsernen Halbkugeln, die man sich in eine Ecke des Fensters reinkleben soll, auf das Strahlung abgewehrt wird, die von draußen kommt. Vielleicht von Hochspannungsmasten, so genau weiß ich das nicht. Aber auch da soll mit dem Laser was eingraviert worden sein. Ich habe da reingeschaut. Also meiner Meinung nach war es einfach nur Glas. aber wenigstens recht teuer.
Ja, ich war tatsächlich am Ende unserer Beratung da vor Ort auch ein bisschen verwundert, würde ich mal sagen. Ich habe dann die Herren an diesem Stand auf meine Insulinpumpe hingewiesen, ist auch drahtlos verbunden mit einem Gerät, mit dem ich diese Pumpe steuere. Und da wurde ich dann an den Heilpraktiker vor Ort verwiesen, der quasi der Chef dieses Unternehmens war, wenn ich es richtig verstanden habe. Der erklärte mir dann auch, dass ich meinen Typ-1-Diabetes, eine Autoimmunkrankheit, die laut Schulmedizin nicht heilbar ist, loswerden könne. Und hat mir auch erklärt, was ich dafür erledigen müsse. Ich müsse den Glaubenssatz loswerden, dass ich eine Immunerkrankung habe, weil wenn ich daran glaube, dass ich das habe, dann ist es auch so. Und wenn ich es nicht mehr glaube, dann vielleicht nicht mehr. Ich solle mich, da kam dann auch der Herr Tränke wieder ins Spiel, mit dem Tesla-Oszillator behandeln und quasi entstören.
Mhm, okay, leuchtet ein, da greift eine Geschäftsidee in die andere.
Und dann, und da wurde ich besonders stutzig, hat er mir noch zu einer Infusionstherapie und einer rektalen Ozonbegasung geraten.
Das stelle ich mir sehr erfreulich vor, ja.
Hatte ich davor noch nie gehört. Ich fand es sehr skurril. Ich habe auch meine Bedenken angemerkt. Dann wurde ich noch gefragt, ob ich geschlumpft sei. Da musste ich dann erst ein paar Mal nachfragen, was denn mit geschlumpft gemeint sei.
Ja, was ist denn damit gemeint?
Hättest du das erraten oder was würdest du denn sagen?
Ich kenne diesen Film, Hilfe, ich habe meine Kinder geschrumpft oder so ähnlich. Aber es heißt ja nicht geschrumpft, sondern geschlumpft.
Geschlumpft,
okay, was ist das?
Das ist eigentlich ein anderes Wort für geimpft.
Ah.
Ich weiß nicht, warum man es geschlumpft.
Ja, Entschuldigung, da muss ich dich aber auch mal unterbrechen, weil das ist doch auch so ein Ding, das ist auch so ein gewisser Ton, der uns bei dieser Veranstaltung öfters begegnet ist. So diese Verachtung, dieser Hohn, mit dem man über Andersdenkende spricht. Mhm. Hm?
Es war ja dann auch, als ich meine Bedenken geäußert habe und gesagt habe, ich bin eigentlich bisher der festen Überzeugung gewesen, dass man meinen Typ-1-Diabetes nicht heilen kann, wurde mir letztendlich nur noch gesagt, jede Krankheit kann geheilt werden, aber nicht jeder Mensch. Mit diesen Worten wurde ich dann mehr oder weniger entlassen. Wir haben dann noch ein bisschen über andere Themen gesprochen. Aber das war am Ende das Fazit dieses Gesprächs quasi, wenn ich nicht offen bin für diese nicht schulmedizinischen Methoden und quasi weiterhin ein Opfer sein möchte, so hat er das auch gesagt, dann ist mir nicht zu helfen.
Ja, da kommt diese spirituelle, diese religiöse Komponente ins Spiel. Ich möchte es mal religiös nennen, denn da kommt es wirklich auf Glauben an. Wenn du nicht glaubst, bist du selber schuld. Dann kann es natürlich auch nicht funktionieren.
Ja. Ja, ich habe weiterhin meine Zweifel, ob mir jetzt eine rektale Ozonbegasung und andere Glaubenssätze mit meiner chronischen Krankheit helfen würden. Bin ich ehrlicherweise immer noch ein bisschen skeptisch. Mal schauen. Es ging aber ja jetzt nicht nur um Medizin, es stand auch Comedy auf der Tagesordnung. Da war Oliver Brendel da, der nennt sich selber Medienfuzzi. Bei seinem Gespräch auf der Bühne, das er dort mit Iglinski geführt hat, ging es ja auch unter anderem um sein Buch.
Ja, also muss ein wahnsinnig gefährliches Buch sein. Ich habe es noch nicht gelesen, aber Iglinski hat ja auch gesagt, dieses Buch sei abgelehnt worden vom Verlag, weil es zu gefährlich sei. Ich glaube, es geht um den Tatbestand der Beleidigung. Kann das sein? Jedenfalls auch wieder so eine typische Sache. Wir kommen Wahrheiten auf die Spur, die vor euch verschleiert werden sollen. Ja, und dann Comedy, sagtest du. Ich wusste gar nicht, dass das Comedy als Comedy angekündigt war, aber okay. Was haben wir da erlebt? Einen Menschen, der auch wieder in diesem typischen Ton eine Grenze zieht. Also er war früher auf der dunklen Seite der Macht, hat er gesagt. Das heißt, er war früher bei den Mainstream-Medien. Wieder hier unser kleiner Kreis, unsere Wagenburg und außerhalb die Leute, die Schlafschafe sind oder die Verschwörungen anzetteln und so weiter und so fort. Und auch bei ihm hört man diesen komischen Hohn, den ich eigentlich nicht verstehe, auf die andere Seite. Wenn er da zum Beispiel Namenswitze macht. Er hat sich dann über Politiker, Politikerinnen auch lustig gemacht. Und wer solche Witze wie Kamel H. Harris oder Karin Göring ekelhaft lustig findet, ich glaube, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich fand's, wenn es Comedy war, Thema Verfehlung. Also das war nicht witzig.
Aber er hat sich einige Lacher aus dem Publikum ja abgeholt. Also da kam es anscheinend gut an.
Wenn ich auf die Leute einen Brass habe, wenn ich auf die Leute einen Zorn habe, wenn ich ohnehin mit Verachtung auf diese Leute blicke und wenn dann jemand da oben, also mit einem Selbstverständnis, mit einem Selbstbewusstsein auf diese Leute einprügelt, ja, dann ist das ein Lachen der Verachtung und da kann ich ja wohl einstimmen, wenn ich schlechter Laune bin und wenn ich erbittert bin. Den Eindruck habe ich schon ab und zu gehabt, dass bei vielen Leuten am Anfang ein Verbitterungserlebnis stand. Kannst du dich an das Gespräch mit dem älteren, schwarz gewandelten Menschen erinnern? Anzug, Krawatte?
Ja.
Wegen was hatte der seinen Job verloren? Also ich hatte in Erinnerung, dass es da um eine Rotlichtaffäre ging. Er war ein ranghoher Beamter vorher gewesen und hat danach seinen Job verloren. Ich meine, Verbitterungserlebnis. Mhm. Bei vielen Leuten war es Corona. Ich habe das ja auch in meinem Bekanntenkreis erlebt, wenn es zum Beispiel an die Existenz von Künstlern ging, dass die mit anderen Augen auf die Corona-Maßnahmen blicken, als wir, die wir zugegebenermaßen in gesicherten Verhältnissen damals gelebt haben, ist nachvollziehbar.
Ja, ich fand es auch ganz interessant bei dem Medienfuzzi. Er hat ja auch vor seiner eigenen Familie da nicht Halt gemacht. Also er hat auch gesagt, seine Tochter findet sein Buch nicht gut. Das sei ja ganz normal bei woken Menschen. Da ist ja irgendwie wieder dieses Bild von die anderen, die jetzt woke sein wollen.
Und, ja, das Schöne ist, du musst dir woke, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, du musst woke ja gar nicht erklären.
Ja.
Es ist ein Kampfbegriff. Vermutlich, egal ob du jetzt links, rechts oder in der Mitte stehst, bräuchtest du eine halbe Stunde mal aufzuzählen, was da überhaupt dazu einfällt. Es ist also ein großer, großer Sammelbegriff, mit dem gewaltig Stimmung gemacht werden kann. Und in diesem Kreis, der sich ja vorher schon auf alles verständigt hat, der sich vorher schon auf eine Frequenz eingetunt hat, um bei Tränkle zu bleiben, genügt dieses Wort. Mhm. Und jeder hat sofort ein wissendes Grinsen im Gesicht.
Ja.
Okay, aber bitte, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Alles gut. Ich fand es interessant, er hat ja dann gesagt noch, jetzt ist meine Tochter schon 24, finden Sie da mal eine Babyklappe.
Ja, ist ja lustig, ne?
Da hat er Applaus geerntet. War mir ein bisschen ein Rätsel, wie man da auch gegen die eigene Familie schießen kann auf offener Bühne. Klar kann man anderer Meinung sein.
Ja, natürlich. Kann man immer.
Ich fand es ein bisschen arg, muss ich sagen.
Ich glaube, jetzt sind wir aber auch schon, das haben wir diesem Herrn Brendel, glaube ich, genügend Zeit gewidmet. Der ganze Kongress hat ja noch ein bisschen länger gedauert. Und da sind uns natürlich noch ein paar Sachen aufgefallen. Es war dann Heiko Schöning da. Den kennt man, glaube ich, als Arzt.
Mhm. Ja.
Der war mit seiner Frau da, Gesa. Und ich fand es auffällig, was bei dem Podiumsgespräch zur Sprache kam. Und ich fand auch auffällig, was da für ein Video gezeigt wurde. Wie ging es dir damit?
Ja, es wurde ja dann angekündigt, jetzt kommt ein sehr emotionaler Song. Inklusive eines Videos, was dann da gezeigt wurde. Ich fand es interessant. Es war sehr.
Es war professionell gemacht. Es war ein Hochglanzprodukt.
Absolut. Und es war sehr emotional. Also, es sollte offensichtlich die Leute zum Nachdenken bringen. Es hat auch wieder sehr, finde ich, dieses.
Ich glaube nicht, dass es die Leute in erster Linie zum Nachdenken bringen sollte. Ich glaube vielmehr, es sollte sie zum Fühlen bringen. Wir sehen Bilder einer weißen Bilderbuchfamilie mit kleinen Kindern, mit einer Frau, die zu Hause den Haushalt macht, der Mann, der die Scholle bestellt, so ungefähr. Dieser Mann wird dann zum Wehrdienst einberufen und passiert auf eine durchaus unlogische Weise. Aber jedenfalls muss er dann einrücken und er muss in den Krieg ziehen und überlegt sich dann anders und lässt die Waffe fallen und geht zu seiner Familie zurück. Und alles ist gut. Mittendrin sehen wir Soldaten auf einem Gefechtsfeld. Im Hintergrund geht ein Atompilz gen Himmel. Und dann frage ich mich schon, was uns da jetzt eigentlich suggeriert werden soll. Ich glaube, es geht darum, ganz einfache Botschaft, angesichts einer unsicheren Weltlage sei es genug, die Waffe wegzulegen. Das ist eine uralte Sehnsucht. Wir alle können unterschreiben, dass der Frieden ein hohes Gut ist. Aber glaubst du, dass man das so erreichen kann, indem man einfach die Waffe weglegt und sagt, wird schon nichts passieren?
Ja, es wurde ja dann auch danach von Gesa Schöning gesagt, wir schaffen es, den Krieg zu verhindern. Niemand will Krieg. Ich glaube, da sind sich die meisten Leute einig, dass wir keinen Krieg wollen. Es war eine ganz klare Botschaft. Es ging aber ja auch in dem Gespräch davor zwischen Heiko und Gesa Schöning und eben dem Herrn Eglinski viel um Russland. Das war ja schon immer ein großes Thema. Wie hast du denn dieses Gespräch empfunden?
Auch eine Sache, auf die man öfters stößt, es wird der durchaus aggressive Charakter des momentanen russischen Regimes einfach negiert. Man schaut da nicht hin, man nennt es nicht. Der Krieg, der 2022 begonnen hat mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, der wird nicht erwähnt. Und wenn es irgendwo am Rande darum geht, dann war das ein Konflikt, der durch die NATO oder durch die EU oder durch Deutschland erst provoziert wurde. Wir haben in diesem Film, in diesem Videoclip, haben wir ja tatsächlich diesen Atompilz gesehen. Also meines Wissens nach ist Putin bislang der Einzige, der mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht hat. Und das des Öfteren. Also dieser aggressive Charakter der Putins wird einfach weggewischt. Und schuld ist immer die NATO oder die EU. Eine Verschwörung von Kriegstreibern. Was mir da viel zu kurz kommt natürlich, ist der Hinweis auf den russischen Angriffskrieg, der genau genommen schon 2014 begonnen hat, mit dem Einsatz von Soldaten ohne Hoheitszeiten. Grüne Männchen nannte man die damals, die da also in einem Konflikt gekämpft haben, den Russland als Bürgerkrieg bezeichnet hat, wenn überhaupt. Und damals hat Russland die Krim annektiert. Tja, 2014 wird aber von diesen Leuten auch oft genannt. Hast du vielleicht auch öfters gehört? Denken Sie nur an 2014. Mhm. Was die damit meinen?
Das haben Sie nicht genauer erläutert.
Ich nehme mal an, Sie meinen die Unruhen auf dem Maidanplatz, also als man gegen Janukowitsch demonstriert hat, als es im Hintergrund stand die Frage eines EU-Beitritts der Ukraine. Und dann kam es zu Demonstrationen, die den damaligen Präsidenten aus dem Amt gekegelt haben. Das soll ein Putsch gewesen sein, wahrscheinlich der CIA oder der EU, ich habe keine Ahnung. Aber wieder wird da die Schuld ganz eindeutig auf einer Seite gesehen. Und mir ist es auch zu kurz gesprungen, einfach nicht zur Waffe zu greifen und schon wird der Frieden da sein. Also Friede ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, das muss man auch ganz klar mal sagen. Zurzeit wird nicht geschossen und trotzdem deutet ja einiges darauf hin, dass Russland gegen die EU, gegen Deutschland bereits zu Felde zieht, mit Provokationen.
Ich fand es interessant, wir haben ja dann auch mit der Frau Schöning noch gesprochen und sie quasi mit einem anderen Standpunkt, sage ich mal, konfrontiert.
Mhm, ja.
Ich fand es interessant, das war immer dieses Bild von Russland wird ja provoziert, durchgehend. Man hackt nur auf Russland ein.
Genau,
das war ja dieses Bild, was eigentlich immer, so wurde es ja die ganze Zeit dargestellt.
Ja, Putin kann einem leid tun, weil er so viele Provokationen auf sich zieht, der arme Kerl. Ich fand es halt dann auch aber aufschlussreich, als wir dann das Aufnahmegerät weggepackt hatten, sagte sie, ja natürlich sei das ein Angriffskrieg von Russland. Erstaunliche Einsicht, ne? Aber tatsächlich für die Leute im Saal war eine andere Botschaft bestimmt. Und die, also sagen wir mal so, Filmchen, Propaganda, Berichte dieser Art spielen nur einer Macht in die Karten. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das die Macht ist, die wirklich den Frieden will.
Was ich ja auch interessant fand, was auch in diesem Video durchaus deutlich wurde, ist ja dieses Rollenbild, was da vorherrschend war in diesen Vorträgen, aber auch in den Gesprächen, zum Beispiel mit dem Heilpraktiker.
Ja, ich wollte gerade sagen, das haben wir doch bei den Leuten mit dem Clip auch gehört. Viele Krankheiten entstehen deswegen, weil die traditionelle Familie aufgelöst wurde.
Genau, da wurde dann auch gesagt, Frauen sollen doch bitte einfach mal keine Karriere machen. Und wenn man dann entgegnet, aber was ist, wenn es in der Familie so ist, dass einfach beide Elternteile arbeiten müssen, weil das Geld sonst nicht reicht, dann heißt es wieder, das ist ja gewollt von denen da oben. Sie wollen uns krank machen, sie wollen, dass es uns schlecht geht, so in dem Sinne.
Ja, auch noch ein bisschen Kapitalismuskritik. Das ist das Schöne bei diesem Glücksbringer-Kongress. Da ist wirklich für jeden was dabei, der einfach mal eine schnelle Lösung will. Und das ist für mich eigentlich auch, da steckt die Gefahr dahinter. Also wir können das Ganze ja jetzt nicht als durchgehend harmlose Veranstaltung bezeichnen, sondern es geht schon auch darum, dass man den demokratischen Kurs einfach umgehen will. Es geht ja um schnelle Lösungen. Ja? Dann auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, wenn man jetzt wirklich an die Wirkung dieser Maschinen vom Herrn Trenkle zum Beispiel glauben würde und sich deswegen dazu entschließt, sagen wir mal, eine Krebstherapie nicht anzutreten. Ich glaube, dass es dann auch sehr, sehr schlimme Folgen für die eigene Gesundheit, für das eigene Leben haben kann. Und da stecken die Gefahrenpunkte von solchen Veranstaltungen. Also ich ging mit einem sehr zwiespältigen Gefühl aus diesem Kongress, fand manches albern, fand manches auch richtig. Ja, Friede wäre eine tolle Sache, der Meinung bin ich auch, aber fand vieles auch bedenklich.
Ja, der Herr Iglinski hat das Ganze ja ein bisschen anders gesehen. Der hat ja auch seine Einschätzung dazu abgegeben. Wir haben nochmal bei ihm nachgefragt, wie er das denn fand. Und das hören wir uns mal kurz an.
Grandios, großartig, grenzgenial.
Das würde ja jetzt nicht unbedingt deine Meinung wahrscheinlich widerspiegeln.
Ja, müssten wir jetzt noch lange diskutieren.
Wir haben ja jetzt auch in der ersten Folge mit Florian Rieder über den Glücksbringer-Kongress gesprochen. Da ging es viel um Rechtsesoterik und auch rechtes Gedankengut und Akteure, die in der rechten Szene gut vernetzt sind. Michael, würdest du sagen, haben wir solche Inhalte da auch gehört?
Direkt gehört, gesehen nicht, nein. Ich habe keine rassistische Äußerung gehört, ich habe nichts von Antisemitismus gehört, keine übersteigerten nationalistischen Töne. Das sind ja solche Töne, die man traditionell eigentlich mit sehr, sehr rechten, rechtsextremen Positionen zusammenbringt. Nein, sowas habe ich nicht gehört. Es ist aber natürlich eine gewisse Anschlussfähigkeit da. Wenn ich von geheimnisvollen Verschwörungen raune, die Erkenntnisse zurückhalten, die auf eine Diktatur aus sind, wie es ja zum Beispiel damals zum Coronavirus geheißen hat. Tja, dann frage ich mich, wer steckt denn hinter dieser Diktatur? Wer steckt denn hinter all diesen Verschwörungen? Und da sind wir dann oft bei amerikanischen Verschwörungsmythen, die es auch erst seit einigen Jahren gibt, aber die sehr wirkmächtig bereits geworden sind. Und die sind natürlich teilweise auch rechtsextrem. Noch immer ist das Wort von der jüdischen Weltverschwörung nicht tot. Es ist Bullshit, es ist Schwachsinn, aber es ist nicht tot zu kriegen. Und ja, insofern eine gewisse Anschlussfähigkeit scheint da vorhanden zu sein. Aber nochmals, bei der Veranstaltung selbst würde ich jetzt mal sagen, was rechtsextrem ist, nein.
Ja.
Habe ich dort nicht wahrgenommen.
Habe ich tatsächlich auch nichts in diese Richtung mitbekommen. Aber wurde ja auch so verkauft. Also es wurde nicht verkauft, als wir treffen uns jetzt hier und tauschen rechtsesoterische oder rechtsextreme Verschwörungsmythen aus. Es wurde als Glücksbringer-Kongress verkauft und
ja, ich glaube, für viele Menschen kann es das tatsächlich sein, so ein Moment des, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, hier bin ich unter meinesgleichen, die mich verstehen, die meine Meinungen teilen, muss mich nicht auf Disput oder sowas einstellen. Insofern mag das in dem einen oder anderen Besucher tatsächlich ein warmes Glücksgefühl ausgelöst haben. Mich hat es sehr skeptisch hinterlassen. Ich war dann auch froh, als ich an die frische Luft eines klaren Herbsttages wieder gelangen durfte. Meins ist es nicht.
Meins auch nicht. Und ich glaube, damit können wir diese Folge schließen.
Die andere Wahrheit. Zwischen Vernunft und Verschwörung. Ein OVB-Podcast mit Patricia Huber.